Sorry, das tut mir also wirklich leid. Wir lesen in 1. Mose im 45. Kapitel, lesen wir den Vers, da sagte Josef zu seinen Brüdern, trete doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Wenn ich mich in Josefs Situation reinversetze, könnte ich mir vorstellen, dass ich gesagt hätte, Bürschchen, jetzt habe ich euch endlich. Setzt euch da mal hin. Wir werden schon eine gerechte Strafe für euch finden. Aber der Glaube, den hier der Josef hat, es war ein Glaube, der zurückblickt. Ein Glaube, der zurückblickt, sieht immer das große Ganze, was uns ja oft so schwer fällt zu sehen. Aber im Rückblick können wir plötzlich viel mehr erkennen als in der momentanen Situation, wo es fast so ist, als wenn wir Scheuklappen haben. Und jetzt hat dieser Josef im Rückblick erkannt, das waren ja gar nicht meine Brüder. Natürlich waren sie böse zu mir und. Aber es war eine Situation, die Gott vorbereitet hat. Weil er doch Urgroßopa Abraham verheißen hat, dass wir mal ein großes Volk sein sollen. Und wenn wir jetzt alle des Hungers krepiert werden, wäre das ja nicht möglich gewesen. Ein Rückblick. Josefs Glaube konnte das Anklagen sein lassen. Wir klagen oft rückwirkend an. Warum gerade ich? Warum ist mir das passiert? Aber ein gereifter und bewährter Glaube im Rückblick klagt nicht an, sondern dankt im Gegenteil. Danken heißt, ich habe keine Bitterkeit in mir vor dem, was passiert ist. Ich bin nicht böse denen, die mir Böses getan haben. Oder meinen Freunden Böses getan haben, oder was? Josef hat nicht gesagt, wegen euch musste ich so und so viele Jahre Sklave sein. Und ich glaube, dass Josef diese Einstellung schon sehr früh in seinem Kopf hatte. Vielleicht schon, als er in den Brunnen geschmissen worden ist, bevor dann die Händler kamen, denen er verkauft worden sind. Vielleicht hat sich da schon entschieden, Gott, was immer jetzt mit mir passiert, ich glaube, dass es das Beste für mich und für meine Familie ist. Warum glaube ich, dass das so früh passiert ist? Weil er hätte im Gefängnis nicht den Kopf frei gehabt für die Probleme der anderen. Wenn du nicht so ein Vertrauen, so ein Glauben an den Tag legst, dann sind dir die Probleme der anderen egal. Weil das Einzige, worum du dich drehst, bist du selbst. Aber da war der Bäcker, da war der Mundschenk. Und er hat sich um die gekümmert. Und dann hat Gott ihn doch da rausgeholt. Und er sagt jetzt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Es ist eins der schwersten Dinge, Gott auch im negativ Geschehenen zu erkennen. Manchmal fällt es uns noch leicht, es irgendwann zu akzeptieren. Das ist halt so. Aber wirklich Gott zu erkennen und zu sagen, Gott, du bist da drinnen und deswegen sag ich dir Danke. Wenn ich das kann, kann ich wie Josef mein Schicksal annehmen und darin Ruhe finden. Und das ist ein gewaltiger Glaubensschritt. Wenn ich über meine Situationen Ruhe finde. Ihr kennt die Situation von uns, dass wir ja eine Bleibe suchen und es kommen ja 1000 Gedanken vom Kopf. Und ich habe auch jemanden, mit dem ich während der Woche immer bete. Und jeden Tag kommt die Frage, und was macht die Wohnung? Und neulich habe ich zu ihm gesagt, ich möchte die Frage nicht mehr hören. Ich weiß, dass Gott eine Wohnung hat. Und ob die heute ist oder ob die am 29. März sein wird, das weiß ich nicht. Aber ich möchte Gott vertrauen. Frag nicht immer. Ja, aber, er sagt, beten können wir ja trotzdem, dass Gott uns die Wohnung schenkt. Aber dieses Nachfragen ist für mich, Gott, wenn du nicht jetzt handelst, dann wirst du wohl nie handeln. Versteht ihr? Ich schaue zurück und hier ist eine Parallele zu mir. Unsere letzte Wohnung haben wir 2 Tage vorm Einzug gekriegt. Und mein Gebet ist zwar, Gott, mach's nicht wieder so spannend, bitteschön, ja. Aber ich möchte den Glauben investieren, weil es für mich Sinn macht, im Glauben zu wachsen. Was will ich euch predigen, wenn ich nicht im Glauben wachse? Ganz ehrlich. Da hätte er mich schon längst rausgeschmissen. Aber weil ich auch mit Gott unterwegs sein will und im Glauben wachsen, kann ich auch zu euch was sagen, das euch hilft, im Glauben zu wachsen. So, genau, dann kann ich mich um andere kümmern. Mein Wachstum in meinem Glauben hilft anderen. Jetzt kann ich aber nicht sagen, ach Güter, guck mal, ich hab's geschafft, du musst es auch schaffen. Wir können beten, dass du es auch schaffst. Und umgekehrt natürlich auch, möchte mich jetzt nicht über euch stellen. Und dieser Glaube, der aus der Vergangenheit Gott emporhebt, der hilft unseren Glauben für jetzt. Da gehe ich jetzt an Josefs Opa. Urgroßopa sogar, den Abraham. Zu dem hat Gott was gesagt, ganz am Anfang von Abrahams Geschichte, hat er auf Deutsch gesagt, Abraham, zieh aus. Du, wir wissen, dass der Abraham aus gutem Hause stammte. Die hatten sich schon was erarbeitet zu Hause. Und wenn dann Gott sagt, zieh aus, ist es nicht leicht. Vor allem, wenn Gott nicht mehr sagt. Das ist unser Glaube im Jetzt. Das ist das, wo wir sagen, ja Gott, aber du musst jetzt das, was du gesagt hast, noch beweisen. Noch 5 Prophetien und 2 Eindrücke von Leuten, die mich gar nicht kennen. Und dann können wir darüber nochmal nachdenken. Nee, Gott hat zum Abraham gesagt, schleich dich, raus hier von zu Hause, vom Pension Mama, will dich hier nicht mehr haben. Und der Abraham macht sich auf den Weg. Ist das Glaube? Natürlich. Wenn ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt, und ich sage, Gott, du hast gesagt, alles klar, wir gehen mal. Na gut, schauen wir mal, was wir davon haben. Ja, und der ist gegangen. Und jetzt steht er in einer Situation, viele Jahrzehnte danach, wo sein jetziger Glaube, der ihn bewegt hat, nach vorne zu gehen, rauszugehen, etwas bewirkt hat. Bis dahin war eine lange Geschichte. Ja, bis dahin hat er Hunger gelitten. Deswegen ist er ab nach Ägypten, hat dort seine Frau verkauft. Ja, so könnte man es streng genommen bezeichnen. Ja. Dann kam er irgendwann zurück, dann hat er Stress mit der Verwandtschaft gehabt. Dann musste er sich noch in den Krieg begeben, um die Verwandtschaft zu retten. Ja, das hat er alles gehabt. Und dann endlich wird eine Verheißung aktiv erfüllt, er kriegt einen Sohn. Manchmal glauben wir schon gar nicht mehr oder denken wir schon gar nicht mehr an das, was Gott uns mal versprochen hat. Weil es so ewig lange her ist. Ne? Und ich weiß nicht, ob der Abraham mit 90 wirklich noch gedacht hat, dass er Papa wird. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann kommt das in Erfüllung. Und jetzt guckt er zurück und sagt, ja, hat ja Gott versprochen. Hat er ja versprochen und jetzt ist es da. Und jetzt stellt euch vor, was in Abraham abging, als Gott ihm sagt, nimm deinen Sohn und gib ihn mir als Opfer. Wenn du da diesen Glauben der Vergangenheit nicht in die Zukunft, nein, in die Gegenwart hineintransportiert hast, schaffst du das nicht. Aber das konnte Abraham mittlerweile, den Glauben aus seiner Vergangenheit in sein Jetzt hineintransportieren. Denk nicht, dass Abraham sich da keine Gedanken gemacht hat. Der hat sich wahrscheinlich so viel Gedanken gemacht, die sind alle nicht aufgeschrieben. Was ich hier bei Abraham sehe, und das wird nochmal eine Predigt, wahrscheinlich sogar Predigtreihe werden, ist, der war ja nicht nur ein Glaubensriese, sondern der ist auch emotional dadurch gewachsen. Und das ist das, was ich bei vielen Christen, auch bei mir, immer wieder beobachte. Wir kümmern uns um den Glauben, aber wir werden emotional nicht reif dazu. Wie könnt ihr das verstehen? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich glaube nur das, was ziemlich sicher ist, dass es in Erfüllung kommt, damit ich mich nicht blamiere. Emotional reif als Christ bist du dann, wenn du sagst, ich glaube, dass Gott etwas tun kann, selbst wenn ich mich dadurch blamiere. Das ist also ein Glaube, der nicht mich in den Vordergrund rückt, der immer Gott in den Vordergrund rückt. Nehmen wir an, heute nach dem Gottesdienst, würdet ihr zwei sagen, du Gerhard, würden dich gerne mal wieder besuchen kommen. So, und eigentlich haben Conny und ich heute schon was vorgehabt, weil wir uns länger nicht gesehen haben, kommen ja gerade aus Wien. Jetzt sagt mir die Höflichkeit, kannst du denen nicht absagen, was sollen die von dir denken, wenn du jetzt denen absagst? Hättest ja selbst draufkommen können, die schon mal wieder einzuladen. Das ist wenig Glaube, aber es ist doch Glaube zu sagen, ihr seid mir lieb und wert, aber meine Frau braucht heute meine Zeit. Sorry, geht nicht. Ich glaube, dass die mich trotzdem noch mögen, auch wenn ich die Einladung heute ausschlage. Aber genau an solchen Punkten krankt es. Wir beten nicht mehr mit Jens, wir tun's ja, weil wir irgendwann das Gefühl haben, zu versagen und es wird sowieso nicht klappen, also tun wir es nicht. Wir könnten versagen. Merkt ihr, auf was ich hinaus will? Ja? Und dann lassen wir Glaubensdinge liegen, dann lassen wir Glaubensdinge sausen, dann tun wir Glaubensdinge nicht mehr, weil wir emotional nicht gereift sind. nicht standgehalten haben, unsere Gefühle nicht standgehalten haben. So hat sich der Abraham mit Sicherheit Gedanken gemacht, was uns ja nicht berichtet wird, aber er hat gehandelt. Vielleicht hat er gehofft, wir sind 3 Tage unterwegs, Gott wird eingreifen. Bis zum Schluss, der Altar war aufgerichtet, das Holz war aufgeschüttet, die Fragen von seinem Sohn waren unbeantwortet und jetzt muss er Butter bei die Fisch und sagen, du bist das Opfer, mein lieber Isaak. Wie weit gehen wir in unserem Glauben mit Gott? Wie weit gehen wir in unserem Glauben? Ich überlege gerade, ob so ein Beispiel das richtig trifft. Vielleicht denken wir, der Abraham muss doch ganz schön gefühlskalt gewesen sein, dass er das so weit durchgezogen hat. Der kann doch nicht seinen Sohn opfern. Ich glaube nicht, dass er gefühlskrank war. Ich glaube, dass er Tränen in den Augen hatte, als er den Isaak die Hände und die Füße zusammengebunden hat. Aber er hat's getan. Das Letzte, was noch wichtig war, hat er getan. Er hat seine eigenen Gefühle für seinen Sohn als erst geopfert. Gefühle sind wichtig. Aber Gefühle im Bereich mit Glauben sind wie Petersilie. Wenn du eine schöne Bratenplatte hast, dann ist es auch noch schön, wenn da ein bisschen Petersilie drauf ist. Aber den Braten kannst du auch ohne die Petersilie essen. Wenn du nur die Petersilie isst, da fehlt wirklich was. Aber wir kümmern uns oft um die Petersilie, um unsere Gefühle. Aber der Braten ist das Wichtigste, nicht die Petersilie. Das ist nur die Zugabe. Und wenn wir im Glauben leben, kommt die Petersilie automatisch dazu. Dann kommen deine Gefühle automatisch hinterher. Nur es wird nicht so sein, dass der Glaube deinen Gefühlen folgt. Deine Gefühle müssen dem Glauben folgen. Da gibt's eine Rangordnung. Und Gefühle müssen sich dir unterordnen. Und dein Glaube unterordnet sich dem Heiligen Geist. Und sagt, mach. Wenn du das sagst, mach es einfach. Manchmal muss es uns einfach genügen, dass Gott mal was gesagt hat. Ich habe mir vor einiger Zeit mal meine uralten Kassetten rausgesucht. Kennt ihr das überhaupt noch, so Kassetten? Ja. Und ein Gerät haben wir noch zu Hause, wo man die abspielen kann. Ich glaube, das werde ich auch nicht verkaufen, denn auf diesen Kassetten sind zum Teil Schätze. Und da habe ich Kassetten entdeckt, wo Prophetien über uns ausgesprochen worden sind. Da habe ich dann alle, als ich die erste entdeckt habe, habe ich alle gesucht. Immer. Und jetzt bin ich dabei, die alle aufzuschreiben. Ja. So. Das ist dann der Glaube aus der Vergangenheit. Hey, Gott hat dir doch was versprochen. Und je mehr ich aufschreibe, je mehr entdecke ich, was Gott alles schon versprochen hat. Soll ich dir sagen, das ist der Hammer, welche Versprechen Gott mir schon alle gegeben hat. Und ich entdecke, dass er schon so viele eingelöst hat. Rückwirkend wird jetzt mein Glaube für die Zukunft gestärkt. Als er ausziehen sollte, der Abraham, hat Gott ihm gesagt, zieh aus, denn ich will dir eine große Nachkommenschaft schenken. Das war der Punkt. Und jetzt denkt er daran, als er den Isaak auf dem Altar legt. Die Entscheidung im Jetzt zieht immer den Gott der Vergangenheit mit ein. Gott, wie kann ich dich verstehen, indem ich rückwirkend auf die Glaubenserfahrungen gucke, die ich mit dir schon gemacht habe? Deswegen ist es so schön, wenn wir Zeugnis geben. Wir blicken rückwirkend auf die Glaubenserfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Lasst mich noch ein Beispiel geben. Das ist nicht mein Wohnungsstil, trotzdem finde ich es sehr schön, so ein handgeknüpfter Perserteppich. Den könnt ihr euch vorstellen, so, ja? Wirklich vielleicht 300.000 Knoten, ja, das auf dem Quadratmeter, das ist ja ein Hammer, 300.000 Mal per Hand da so eine Schlinge setzen. Die schauen wirklich schön aus, ob es jetzt dein Stil ist oder nicht, dahingenommen. Aber wenn du jetzt diesen Teppich einmal umdrehst und von hinten betrachtest, ist die ganze Schönheit weg. Vielleicht schaut das sogar richtig hässlich aus, weil du siehst, wie die einzelnen Knoten verknotet sind und dann da noch immer wieder mal Enden abstehen oder was. Ich möchte das vergleichen. Da ist Gott, da bin ich und dazwischen ist dieser Teppich. Und ich gucke von unten hoch und sage, was ist denn das für ein Chaos? Und Gott guckt von oben runter und sieht dieses wunderschöne Muster, das auch viel Zeit und Mühe gekostet hat, das zu erstellen. Also müssen wir manchmal nur sagen, Gott, hol mich doch mal auf deinen Standpunkt hoch. Ich möchte auch das schöne Muster sehen, was du in meinem Leben schon gewebt hast. Wenn ich nur von unten schaue, dann kann ich nur vertrauen, dass der Teppich auf der anderen Seite sehr, sehr schön ist. Aber mal sich aufzuschwingen, das ist jetzt die aktive Seite im Glauben. Gibt's einen unaktiven Glauben? Glaube ist immer aktiv. So, und dieses, ich schwing mich auf und schau mal, was hat Gott in meinem Leben schon alles gemacht? Ja, vielleicht habe ich von dem Schönen, was er gemacht hat, auch viel wieder verloren. Aber Gott hat doch schon was gemacht. Wenn wir uns jetzt die Geschichte Israels anschauen, dann lesen wir extrem häufig im Alten Testament, das ist der Gott, der uns aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit hat. Und das ist der Blick von oben auf den Teppich. Guck mal, wo wir rausgekommen sind. Wir mussten schuften. Wir hatten nichts. Und was haben wir? Das geht mir manchmal ab, wenn wir die Diskussion haben mit den neuen und den alten Bundesländern. Keine Reisefreiheit. Jetzt können alle überall hin. Aber wir sind unzufrieden. Immer noch. Wir investieren nicht den Glauben, der wichtig ist, um das Positive daran zu sehen. Jetzt blickt der Abraham nach vorne. Der Abraham hat ja, nachdem er Glauben investiert hat, so viel Negatives erlebt. So viel. Und trotzdem hat er diesen ersten Glaubensschritt nicht bereut. Er hat ihm immer nachgegangen, er hat immer gesagt, Gott, und du hast damals versprochen, wir werden eine große, unzählbare Schar sein. Das ehrt den Paulus. Warum ehrt ihn das besonders? Weil der Paulus hatte kein Altes Testament, wo drin stand, wie es dem Josef ging, wo drin stand, wie es der Rahab ging, wo drin stand, dass die ganze Folge in Jesus münden wird, wo der Erlöser geboren wird. Der hat das alles von sich aus erglauben müssen. Du und ich, wir haben diese riesengroße Wolke an Zeugen, dass Gott aus nichts so viel Wunderbares machen kann. Bleiben wir doch nur mal bei Rahab stehen. Aus ihrer Linie kam dann die Ruth. Ja? Auch eine Frau, die unten durch musste. Mit ihrer Schwiegermutter rausgezogen und hat dran festgehalten, ich glaube, wenn ich bei dir bin, dass das der richtige Weg ist, dass das der Weg ist, den Gott will. Komme ich um, dann komme ich um, aber ich verlasse dich nicht. Und dann die wunderbare Linie, dass sie emporgehoben wird, ja, und dass sie quasi mit in der Reihenfolge drinnen sein kann. Vorfahre eine Hure, Nachfahre der Erlöser der Welt. Ja, Hammer. Warum machen wir uns eigentlich Gedanken über das, was nicht so gut war auch in unserem Leben? Merken wir doch, dass Gott das alles ins Gute verwandelt. Warum macht ihr euch Sorgen um diese Gemeinde? Wenn Gott sie hätte schließen wollen, wäre sie schon längst geschlossen. Gott stellt euch hier jetzt eine Herausforderung, die euch hilft, in der Zukunft Dinge zu bewältigen. Gudo, eins verspreche ich dir, wenn diese Gemeinde wieder 100 Mann groß ist, dann hast du mehr Probleme als jetzt. Aber du wirst sie angehen können, weil du die Probleme jetzt im Glauben gelöst hast. Also sei dankbar für das Jetzt. Es trainiert dich für das, was kommt. Holt eure Versprechungen wieder raus, die Gott euch gegeben hat. Macht's wie Josef. Kreuzigt eure Verbitterungen und sagt, all das, was passiert ist, hat Gott zugelassen, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir dadurch schmerzlich betroffen worden sind. Auch wenn wir dadurch vielleicht unser Versagen erkennen. Vergeben's dir, wir werden nicht bitter und sagen, es ist ein Weg Gottes. Schaut, du und ich, wir gehören zu dieser großen Generation. Denn die Nachkomme von Abraham war Jesus. Und mit Jesus wurde noch mehr Kinder gezeugt dem Abraham, als er sich vorstellen konnte. Da kamen nämlich nicht nur die natürlichen Nachkommen dazu, sondern plötzlich auch die geistlichen Nachkommen. Und es ist plötzlich unendlich viel mehr geworden. Und so gehören du und ich mit zu dieser großen Familie, weil wir die geistlichen Nachkommen von dem Abraham sind. Durch Jesus Christus erlöst, Kinder Gottes. Halleluja. Das heißt, wir leben in der Erfüllung einer Verheißung, die vor 4000 Jahren jemand gegeben worden ist. Wir erleben hier mit deiner und mit meiner Gotteskindschaft Erfüllung von Verheißung. Ist das nicht schön? So, jetzt kommt's. Diese große Nation ist noch nicht vollständig. 2. Petrus sagt, noch haben wir die Gnadenzeit. Also lass uns doch jetzt, wo noch die Gnadenzeit ist, all unseren Glauben zusammennehmen. Lass uns zusammennehmen, dass Jesus für alle gestorben ist. Lass uns den Glauben investieren, dass wir mit allen Geschwistern hier in Lauenburg gemeinsam Reich Gottes bauen können. Lass uns den Glauben investieren, dass die Zerstreuten, die ringsherum überall in den Dörfern wohnen, die vielleicht keine Gottesdienste mehr besuchen, obwohl sie mal Gott wirklich nachgefolgt sind, dass Gott die vom Geist Gottes wieder zurückgeholt werden. Du, und jetzt ist es nicht wichtig, was auf dem Paket steht. Ob da steht Guido Ferges, Elim-Gemeinde oder Guido Ferges und die richtige Adresse von hier. Es geht doch, dass wir Glauben investieren und der Stadt Bestes suchen hier. Du, wenn sich morgen 100 Leute bekehren würden und die alle in die evangelische Kirche hier gehen würden, ich würde Juhu schreiben. Weil es 100 Leute sind, die erlöst sind, oder? Und jetzt glaube ich auch, dass auch ihr von den 100 was abkriegen würdet, oder? Lass uns den Glauben investieren in die Zukunft durch die Glaubenserfahrungen der Vergangenheit. Können wir den Glauben, den wir in der Zukunft brauchen, im Jetzt abrufen? Ich bin sicher. Und ich hoffe, dass ihr durch diese Worte gestärkt werdet. Dass ihr rausgeht in die nächsten Tage gestärkt, dass ihr wieder Glauben investieren dürft. Ich investiere auch Glauben für euch, dass das nächste Mal, wenn ich komme, mindestens 15 Leute hier sitzen. Ja? Und was du glaubst, musst du für dich selbst entscheiden, weil ich kann nicht für dich glauben, so wie du nicht für mich glauben kannst. Aber sei mal vor Gott, lies nochmal den Hebräer 11 durch, sag, wo sind Parallelen zu mir, zu uns? Wie können wir in diesen Glauben reinwachsen? Und dann geh. Im Glauben. Feste, kleine Schritte nach vorne. Amen.